Man wird ja wohl noch sagen dürfen, der Meinungskorridor wird enger, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr oder einfach früher war alles besser. Solche Aussagen müssen nicht stimmen, man liest und hört sie nichtsdestoweniger. Allerorts scheint die freie Rede, zumindest die gefühlte freie Rede, eingeschränkt, fragil oder in Gefahr. Zumindest nicht so frei, wie sie sein könnte. Während Rechte gerne über Meinungsfreiheit jammern und dabei die angeblich zu empfindlichen Linken meinen, Stichwort Cancel Culture, gibt es auch immer mehr linke Systemkritik, die staatlichen Eingriffen zum Opfer fällt, Stichwort Mehrzweckeier. Heute habe ich mir einen Experten zum Thema Meinungsfreiheit eingeladen, der uns dabei helfen wird, etwas Licht ins Dunkel der Meinungsäußerung zu bringen. Hallo, Ron Scheinke.
Was spricht denn gegen Mehrzweckeier? Das ist mir gar nicht klar.
Ja, also hat was mit Ostern zu tun, glaube ich, oder? Also wenn man die alle gesammelt.
Recycling, Dual Use, ist doch immer gut.
Stimmt, ja. Es ist eine Kreislaufwirtschaft wahrscheinlich. Wir kommen bestimmt noch zu diesem Beispiel später. Aber erstmal zu deiner Person. Dr. Ron Steinke, wenn wir ein bisschen förmlich sind und in der Ankündigung und in der Bio sind wir es vielleicht erstmal. Du bist promovierter Jurist, du bist Journalist, du hast deine vielbeachtete Dissertation über Kriegsverbrechertribunale geschrieben, aber du schreibst auch jede Menge Texte für die SZ, du hast einen Podcast, in dem es um Gerechtigkeit geht, du hast über Fritz Bauer, den Juristen, eine vielbeachtete Biografie geschrieben, der Staat gegen Fritz Bauer, aber du schreibst auch über Themen wie den Verfassungsschutz, und 23 ist ein Buch erschienen, Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, und dein aktuelles Buch heißt Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen, erschienen beim Berlin Verlag. Und das soll auch unser Thema sein heute. Und direkt mal eine Frage an dich, Ron. Wann hast du denn zuletzt einen Beitrag gepostet, bei dem du vorab dachtest, vielleicht lasse ich es lieber sein? Oder das könnte Ärger geben? Oder hast du keine Schere im Kopf? Oder?
Doch. Also das könnte Ärger geben, das denke ich wahrscheinlich immer. aber das ist ja nicht dasselbe wie, das sollte ich nicht posten, glaube ich. Also ich glaube, es ist ja ein Privileg, eine Chance zu haben, zu posten und sich zu äußern mit einem so großen Publikum, dass da immer verschiedene Meinungen dabei sein werden, dass es also praktisch nie ausbleiben wird, dass Leute auch es 100% anders sehen und dann dementsprechend Kontra geben und nicht alle freundlich, das gehört auch dazu. Also das würde ich jetzt erstmal sagen, das ist Standard, das ist aber nicht dann automatisch etwas, wovon man dann irgendwie zurückweichen müsste, sondern das gehört halt auch ein bisschen dazu. Das ist so ein bisschen die Quintessenz von Freiheit. Das ist wie so ein Mensch, der über ein Drahtseil balanciert. Also wenn ich da gar keine Chance habe, abzustürzen oder irgendwie auch unschöne Resonanz zu bekommen, dann wäre es ja eigentlich so eine Art in Watte gepackte Pseudofreiheit mit dickem Netz drunter. Das wäre ja nicht Freiheit.
Auch eine Kernaussage deines Buches, deines durchaus lesenswerten Buches, das ganz viele Beispiele drin hat. Also du sagst, du sagst viele Dinge, aber dass das Streit, dass vielleicht auch das sich gegenseitige Angehen, das vielleicht auch das Grobwerden, also korrigier mich, falls ich da was falsch zusammenfasse, das gehört zur Demokratie dazu, das gehört zum Meinungsstreit dazu, oder?
Also so ist es. Ich finde auch richtig, dass du sagst, Grobwerden. Also wir reden ja über Themen, die ernst sind. Also wir. Es geht um Krieg und Frieden in der öffentlichen Debatte beispielsweise, ja, Wehrpflicht. Da geht es um Leben und Tod. Da kann keiner verlangen oder erwarten, dass dann die Menschen, die sich da zu Wort melden, nicht auch emotional sehr bei der Sache sind. Also das ist absolut vorgesehen und auch richtig so, dass auch diese Emotionen geäußert werden dürfen, dass man nicht erst irgendwie einen Gedanken dreimal in alle Richtungen kämmen und irgendwie mit Kaviat versehen muss, sondern dass man den auch einfach so, wie er ist, aussprechen darf. Es ist auch zulässig und auch richtig so, dass es zulässig ist, dass auch boshafte Dinge geäußert werden dürfen, dass man auch mit Worten Leute richtig runtermacht. Ja, wenn man der Meinung ist, die Politik, die jemand zum Beispiel vertritt, sei wirklich übel und das und man hat auch noch andere Worte im Kopf, ja, dann raus mit der Sprache. Das ist dann auch richtig. Und wenn man meint, der Finanzminister oder der Kanzler, das sind völlig unfähige Leute, die also noch nicht mal einen Kiosk irgendwie betreiben könnten, geschweige denn ein Ministerium, ja, dann auch damit raus mit der Sprache. Das mag denen dann nicht gefallen, das mag auch manchmal unfair sein, aber das ist überhaupt kein Grund, dass sowas in der Demokratie nicht genauso geschützt ist wie irgendwelche moderaten Äußerungen.
Ja, da bin ich erstmal bei dir. Also Kritik muss nicht gefällig sein. Kritik muss nicht immer super höflich sein oder super vorsichtig oder eben mit Schere im Kopf. Aber die Frage ist eben, die mich ja auch bewegt und nicht erst seit deinem Buch und nicht erst seit gestern und viele von uns ja auch bewegt, wann wird Kritik übergriffig, wann wird sie gemein, wann wird die Beleidigung vordergründig und die Sachkritik hintergründig. Und ich habe letzten Endes dann auch mal geschaut, wo finde ich denn am meisten Beispiele, denn auch dein Buch hat ganz viele Beispiele, das gefällt mir übrigens sehr gut darin, dass man eben die ja doch abstrakte Meinungsfreiheit immer wieder konkretisieren muss und dass du das in deinem Buch auch ganz gut tust, sodass wir nicht juristischen Laien das auch besser verstehen. Und ich selber habe ja auch in dem Sinne damit zu tun, dass ich ja auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe, auch Sachen poste, natürlich auch mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halte und vielleicht auch nicht immer das Ganze ultra höflichst mache, sondern wie wir alle in der Social Media, in den sozialen Medien auch mal was raushaue, auch in der Hoffnung, dass Resonanz kommt, auch mal ein bisschen provokant bin. Aber natürlich gibt es dann auch Gegenmeinungen und auch Beleidigungen zum Teil oder Meldungen, die ja vielleicht noch legal sind, aber die nicht sonderlich charmant sind. Und ich habe jetzt mal uns, nicht weil ich super wichtig bin oder das Maß aller Dinge, ich habe uns mal so ein paar Beispiele mitgebracht von Feedback, von Nachrichten, von Kommentaren, die mich so erreicht haben. Und ich würde dich da jetzt einfach mal um deine Expertise bitten diesbezüglich.
Ja.
Oh, cool. Erstes Beispiel ist folgendes. Ich poste in einer Instagram-Kommentarspalte folgendes. Wer Extremisten verharmlost, muss dafür Konsequenzen spüren, nennt sich wehrhafte Demokratie. Zitat Ende. Daraufhin kriege ich eine Reply, also einen Antwortkommentar. Jemand schreibt, Zitat, deswegen wehren wir uns auch gegen euch krankhaften Linken. Zitat Ende. Würdest du sagen, das ist eine Beleidigung im juristischen Sinne oder ist das noch Meinungsfreiheit? Muss ich das abkönnen?
Also hätte ich geahnt, wie du drauf bist, Jan, dann hätte ich dieses Gespräch hier niemals. Nein, Quatsch. Also das ist Meinungsfreiheit. Ja, du hast deine Meinung geäußert, total im Rahmen des Zulässigen. Wird Konsequenzen haben oder wie hast du es genannt? Ja, es wird irgendwie folgen. Die Gegenseite hat ihre Meinung geäußert, krankhafter Linker, ja gut, weiß ich nicht, vielleicht ist da ja auch was dran, keine Ahnung. Der Meinungsfreiheit gedeckt, Linker ist keine Beleidigung, irgendwie das Attribut krankhaft auch nicht, muss man aushalten.
Ist aber gar nicht so charmant, ne? So ärztliche
Fernsehen. Nee, gar nicht so charmant, nee. Aber es gibt auch keine Pflicht, sich zu mögen oder sich zu. Also niemand hat das Recht darauf, dass andere ihm mit Respekt begegnen. Das ist vielleicht auch so ein Grundmissverständnis, das man von vornherein mal abräumen muss. Es ist vollkommen okay, wenn das dann so ist, dass Menschen eine schlechte Meinung von dir haben, dass du das auch hörst. Du hast nicht das Recht darauf, dass das irgendwie alles so mit Zucker gemischt wird.
Ja, ich sehe halt einen Unterschied in der Ebene, wenn ich habe ja probiert inhaltlich zu schreiben, wie gesagt, wer Extremisten verharmlost, muss Konsequenzen spüren, dann dachte ich jetzt eben an demokratische, ne? Ich meine jetzt nicht, der soll Schläge auf die Finger kriegen oder soll aus der Stadt verbannt werden oder geteert und gefedert, so das war damit nicht gemeint, also es war keine Gewaltandrohung meinerseits und so, also ich hoffe, ich habe da vielleicht noch auf einer Sachebene geschrieben oder ich habe ja auch nicht geschrieben, wer Extremisten verharmlost, ist ein krankes Schwein oder sowas, dann würde ich verstehen, wenn man mich auf einer Beleidigungsebene wiederum auf einer Beleidigungsebene angeht. Aber dieser Ebenenwechsel, sagst du, ist komplett legitim und ist halt shit happens für mich. So.
Also ich sehe deinen Punkt mit dem Ebenenwechsel. Ich glaube nur, das ist jetzt aber so auf der Ebene von Sprachinterpretation auch ein bisschen Ansichtssache. Also man hätte deine Worte so verstehen können, wie du es jetzt gerade ausgeführt hast. Ja, es geht nur darum, da rechtliche Sanktionen oder Möglichkeiten auszuschöpfen. Man hätte es natürlich aber auch durchaus als bedrohlich interpretieren können. Ja, Konsequenzen, Antifa ist Handarbeit, also da kann man durchaus auch an Baseballschläger denken, wenn man dann so denken möchte, wenn man, keine Ahnung, was man für ein Bild von dir hat. Und umgekehrt, das, was der Mensch dir da hingeschrieben hat, das ist auch, interpretierst du auch wieder. Also deswegen, die Dinge sind nicht so immer eindeutig, da gibt es immer so ein bisschen Interpretationsspielraum und wenn das dann so ist, dann ist jedenfalls gut, wenn der Staat sich da nicht einmischt und sagt, er wisse jetzt genau, wie es zu interpretieren ist.
Der Staat hat sich aber eingemischt, nicht genau in dem Fall jetzt, aber in dem Kontext, um den es geht. Und vielleicht macht es ja total Sinn, ein bisschen Kontext auch zu diesem Austausch nachzuliefern. Es ging nämlich in diesem Fall, es war ein Instagram-Post, da ging es um Ben Bernd von Ungeskriptet, dem Ungeskriptet-Podcast. Du kennst ihn bestimmt, für alle, die ihn nicht kennen. Das ist ein reichweitenstarker Podcaster, der allerlei, und Unternehmer könnte man das sagen, der allerlei Leute interviewt, unter anderem auch Björn Höcke in einem über vierstündigen Podcast-Interview interviewte, dafür auch viel Reichweite und auch viel Geld kassiert hat tatsächlich. Er sagte in einem Interview, dass er allein mit der Folge über 100.000 Euro eingenommen habe. Und diese Folge hat viel Beachtung, auch viel Kritik eingebracht, weil unter anderem, ja, Björn Höcke Dinge sagt, vielleicht mal so, ne? Und unter anderem auch habe er wohl negiert, dass die Parole Alles für Deutschland, also eine Parole, die im SA-Kontext, im Nazi-Kontext gesagt wurde, geschichtlich gesehen, dass die nicht von der SA gesagt sein worden wäre. Also Höcke hat es quasi geleugnet und der Ben Bernd hat daraufhin was gesagt? Nüscht. Jetzt hat er aber Post bekommen. Ne, was, oder du kennst den Fall, ich muss ihn gar nicht, du kannst ihn vielleicht sogar präziser nacherzählen. Was ist dann passiert? Also was aus deiner Sicht? Da hat der Staat ihm geschrieben und warum und auf welcher Grundlage, lieber Ron? Du kennst den Fall bestimmt.
Ich halte es insgesamt für problematisch. Ja. Also der Staat hat dann hier gemosert, dass praktisch dem Mann eine Straftat man hat durchgehen lassen. Ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, was dann der Vorwurf gegen Ben Bernd ist, aber darum geht es letztlich. Ne? Er hätte hier eine Wiederholung einer Straftat, eines Äußerungsdelikts, eines Propagandadelikts irgendwie stehen lassen.
Genau.
Ich will mal sagen, warum ich da davor warne, so in antifaschistischem Furor sich zu wünschen, dass jemand hier Björn Höcke rechtlich in die Schranken weist. Der Satz Alles für Deutschland, der ist deswegen ein Problem, weil er von den Nazis als Slogan verwendet wurde. Das ist aber nicht jedem heutzutage bekannt, weil der Satz ja auch jetzt nicht sozusagen offensichtlich spezifisch nationalsozialistisch ist, anders als andere Parolen. Aber wenn man den Hintergrund kennt, den historischen, und natürlich kennt Björn Höcke den Hintergrund, dann weiß man das und dann erklärt sich auch, warum der so tabuisiert ist. Trotzdem, es ist jetzt also schon einfach für Björn Höcke, das ins Lächerliche zu ziehen, dass er dafür strafverfolgt worden ist. Es ist auch einfach für Leute im Netz zu sagen, ha, die Nazis haben auch guten Tag gesagt, soll man jetzt auch guten Tag unter Strafe stellen. Also das ist jetzt nicht, ich glaube nicht sehr klug, dass das so strikt strafverfolgt wird in Deutschland. Da gewinnt man jetzt sozusagen politisch nicht unbedingt etwas gegen Björn Höcke. Da schreckt man auch nicht unbedingt Leute davon ab, ihn zu wählen, sondern da nährt man vielleicht eher noch das Narrativ, dass der Staat hier irgendwie überzogen mit Sprachtabus und Sprachverboten kommen würde. Das finde ich eigentlich eher schade. Also das ist eigentlich eher ein Eigentor, egal wie gut die Absichten von so einer Strafverfolgung sind. Und dass Björn Höcke dann darauf angesprochen im Podcast dann seinen Standpunkt erklärt und eigentlich das auch erklärt, was er vor Gericht gesagt hat, nämlich seine Verteidigungslinie, das ist auch sein gutes Recht. Also das ist so, wenn man angeklagt ist, dann darf man da sagen, dass man unschuldig ist und auch erklären, warum man das so denkt. Ja. Man muss auch Urteile, wenn sie dann gesprochen worden sind, nicht gut finden. Das gibt keine Pflicht, dass man dann sagt, aha, ich sehe es ein, tut mir leid. Man darf dann auch weiterhin unbelehrbar bleiben. Man muss sich halt an die Urteile halten. Also man muss dann die Strafe zahlen oder absitzen. Aber niemand zwingt einen dazu, dann irgendwie was vorzusingen. Ja, es gibt keine Pflicht, ein Gerichtsurteil toll zu finden. Ja, man darf auch, wenn man verurteilt worden ist, wie Björn Höcke jetzt verurteilt worden ist, trotzdem weiterhin unbelehrbar bleiben und sagen, also man findet eigentlich, das war falsch. Man muss sich an das halten, was das Gericht sagt. Also man muss dann seine Strafe bezahlen, egal ob man es mag oder nicht, und seine Haft absitzen. Aber natürlich darf man da weiterhin frei reden und der Meinung sein, diese Gesetze seien schlecht. Das ist auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Insofern ist das jetzt kein Skandal, dass das auch bei Bernd Ungeskriptet so stattgefunden hat. Aber auch da hat sich die Staatsanwaltschaft, finde ich, wie keinen Gefallen getan, da nochmal zu meckern.
Ja, da geht es um Paragraph 19 des Medienstaatsvertrags und da geht es um Sorgfaltspflichten für journalistisch redaktionell gestaltete Telemedien wie Websites, Blogs und soziale Netzwerke. War auch mir neu, dass es das in der Form gibt. Und da hätte man eben, also er wäre quasi rechtlich in der Verantwortung gewesen, dem Björn Höcke, der dann diese Aussage normalisiert, zu widersprechen. Also es ist jetzt offenbar die Ansicht.
Ja.
Und das ist, fand ich auch interessant. Und Fakt ist auf jeden Fall, ich habe es natürlich auch für heute nochmal recherchiert, Fakt ist, dass die Nationalsozialisten natürlich diesen Wahlspruch sich nicht nur zu eigen machten, sondern, Zitat, er wurde zur Losung der SA in die Klingen der 1933 eingeführten SA-Dienstdolche eingraviert. Ne? Zitat Ende.
Ja, also, das, ne, ist also historisch, so, stimmt das natürlich, ja, es ist genauso wie Stolz und Ehre oder unsere Ehre heißt Treue. Also es gibt lauter so Sprüche, die auf den ersten Blick auch von anderen hätten stammen können, aber die halt einfach von Nazis reklamiert worden sind und dann dementsprechend mit ihnen historisch verbunden sind. Und trotzdem, ich finde es seltsam, wenn Herr Höcke das Recht hat, dieses Gesetz, wie es heute gilt in Deutschland, schlecht zu finden. Und das Recht hat er. Dann hat auch jeder andere Bürger das Recht. Auch ich, ja, ich habe es ja gerade gesagt, ich zweifle auch, ob diese Gesetze immer so weise sind. Auch wenn ich da politisch aus einer ganz anderen Richtung argumentiere. Und dann hat aber auch der Interviewer in diesem Podcast, also Ben Bernd, auch das Recht, diese Meinung zu haben. Und dann ist es seltsam, wenn dann der Staat in also Gestalt einer Medienaufsichtsbehörde Briefe schreibt und den Leuten sagt, aber, wir verlangen, dass du da Kontra gibst, also eine andere Meinung einnimmst. Das ist befremdlich.
Ja, da gab es einen tollen Artikel in der Legal Tribune zu, auf jeden Fall. Und man sollte auch genau darüber reden, über die Wirkweisen auch von Meinungsfreiheit oder auch die Aufgaben des Staates, redaktionell einzugreifen oder Eingriffe zu ermahnen. Das finde ich auch total wichtig. Was aber tatsächlich passiert, ist natürlich, dass dann ja Influencer in welcher Form auch immer, oft Rechte, dass die dann ins Krawallige schalten und in die Reaktanz, könnte man sagen, in den Trotz. Und Ben Bernd sieht sich jetzt natürlich als großen Kämpfer für die Meinungsfreiheit und hat jetzt ein Video hochgeladen, wo er sich als Gladiator zu inszenieren scheint. Ja, also ist jetzt ein Gladiator für die Meinungsfreiheit gegen den angeblich zensierenden, übergriffigen Staat. Und das ist auch total typisch, finde ich. Also, dass Meinungsfreiheit sowas Kontroverses ist, ist es offenbar kein neutrales Grundrecht, das wir alle in der einen oder anderen Form haben, sondern es wird politisch reklamiert von rechts, vor allen Dingen. Warum ist das so? Und machen wir es den Rechten zu einfach, sich irgendwie als Helden der Meinungsfreiheit zu inszenieren? Wie siehst du das?
Also ich nehme es ein bisschen anders wahr. Ich nehme dieses Wehklagen, man sei in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt, links wie rechts wahr. Also auf der linken Seite gibt es viele Demos gerade rund um Gaza oder um deutsche Beteiligung an Waffenzufuhr für Israel, wo also auch sehr, sehr nachhaltig argumentiert wird, man dürfe hier in Deutschland nichts mehr sagen oder man sei da irgendwie eingeschränkt. Und da ist manchmal was dran, manchmal ist da ein bisschen Übertreibung dabei. Also das ist nicht so, dass das jetzt nur von rechts kommen würde. Da kommt es ein bisschen darauf an, in welche Richtung man horcht. Dann hört man auch aus verschiedenen Richtungen was. Aber jetzt mal unabhängig davon, wie viel Sympathie ich für die eine oder andere Meinung habe, Meinungsfreiheit gilt für alle, also auch für Arschlöcher. Das ist gerade die Idee von Meinungsfreiheit. Das ist nämlich nicht, dass wir uns wünschen sollten, dass sie netten und lieben miteinander reden. Das ist schadet nicht, wenn die es tun. Aber die Idee von Meinungsfreiheit ist eigentlich, dass alle miteinander reden, also auch die weniger netten oder weniger klugen, weil wir, das ist die Idee, dann als Gesellschaft weiterkommen, wenn dieses Gespräch ja lebendig ist und der Austausch stattfindet. Und deswegen, also zu glauben, dass es gut ist, wenn der Staat da Meinungen rausbeißt, die irgendwie besonders dumpf oder blöd sind, also ist ja auch Ansichtssache, ja, vielleicht sind du und ich uns da bei vielem einig, aber trotzdem ist es immer Ansichtssache, was ist eigentlich schädliche Meinungen, was nützliche Meinungen sind. Aber zu glauben, dass ein Staat da irgendwie uns einen Gefallen tut mit, ist eigentlich ein Missverständnis dessen, was Meinungsfreiheit ist.
Also ich höre schon raus, du hättest da gerne ein bisschen weniger Zurückhaltung, staatliche vielleicht. Oder ohne vielleicht.
Ich hätte da gerne weniger staatliche Einmischung. Also mehr Vertrauen darauf, dass die Dinge Raum bekommen. Und auch Dinge, die, also auch Äußerungen, die wirklich empörend sind. Und also von Björn Höcke fallen mir Dinge ein, die ich noch viel empörender finde als dieses Spiel mit Slogans, ja, was ja also von vornherein darauf abzielt, den Staat ein bisschen durch die Manege zu führen.
Ja.
Dinge, die jetzt politisch programmatisch sagt oder über Nicht-Weiße, die sind noch viel entsetzlicher.
Ja.
Aber ich habe nicht den Wunsch, dass das irgendwie sofort zu strafrechtlichen Folgen führt. Ich glaube, wenn wir wollen, dass weniger Menschen diesen Parolen nachlaufen und das glauben, dann ist der einzige Weg, dass wir da widersprechen und die besseren Argumente dagegen stellen. Was heißt besser? Ja? Also die versuchen, Argumente zu machen, die auch Strahlkraft entfalten. Das ist ja nicht unbedingt dann immer die intellektuelle Qualität, da geht es auch um Rhetorik.
Ja.
Aber darum müssen wir uns halt bemühen, ja, irgendwie in der Rhetorik da auch ein bisschen mitzuhalten oder dagegen zu halten. Und das ist mein Verdacht, da macht man sich manchmal ein bisschen leicht, indem man sich zurücklehnt und sagt, nee, ich mache hier eine Anzeige und damit ist Feierabend, dann muss ich mich selber nicht mehr kümmern.
Dann vielleicht ein weiteres Beispiel von mir. Wir können gerne schauen, ob das ein Fall für argumentative Auseinandersetzung wäre oder für die Anzeige, beziehungsweise ich sage natürlich auch gerne, was ich damit gemacht habe. Es geht in dem Fall um eine E-Mail, die die Schriftstellervereinigung PEN Berlin erreicht hat, deren Mitglied du ja auch bist und ich auch, Poets, Essayists, Novelists, also für Lyriker, Essayisten und Romanciers, Romanautorinnen, ist eine internationale Vereinigung, PEN, da kann man Mitglied werden und hier hat jemand, ein gewisser Dieter, hat an die Pressestelle des PEN Berlin Folgendes geschrieben. Zitat. Nicht verehrte Schreiberlinge. steht da wirklich.
Schon mal sehr gut.
Nicht verehrte Schreiberlinge, richtet eurem Vollpfosten Skodlarek aus, dass er sich warm anziehen soll, wenn er Andersdenkende angreifen und sabotieren will. Dann kann es für ihn eins auf die Nuss geben. Und zwar so, dass er dem PEN vielleicht nur noch eingeschränkt, also sehr beschränkt zur Verfügung steht. Ein Verlust wäre dies allerdings nicht. Punkt. Gezeichnet ein Literat. Zitat Ende. Ja.
Na, das ist schon das nicht mehr lustig. Ne? Also auf die Nuss, das ist eine Gewaltdrohung.
Ja.
Da würde ich auch nicht mehr sagen, das muss man ertragen in irgendeiner Weise, weil wenn sowas um sich greift, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass du dann weniger Lust hast, weiterhin deine Meinung zu sagen.
Ja.
Und das ist deswegen eine Methode, die sollte man nicht zulassen.
Da würdest du auch sagen, das ist relativ eindeutig, ne, auf die Nuss geben, ja. Das hat keine Zweideutigkeit, hat auch keine wohlwollende Interpretation. Tatsächlich war es auch so, dass dieser Herr sehr schnell, das ist eine Mail aus dem Jahr 2024, dass dieser Herr sehr schnell ausfindig zu machen war. Ich werde keine richtigen Details nennen, aber er hat eine Anzeige von mir kassiert, war dann eben auch schnell ausfindig zu machen, durfte ein paar Euros auch an den Staat zahlen letzten Endes. Und in diesem Fall, vielleicht ist das auch nochmal eine Einladung an dich, da so ein bisschen zu differenzieren. Es gibt ja so eine strafrechtliche Ebene, aber man kann auch so als zivil, auf einer Zivilebene auch dagegen vorgehen. Also einerseits fangen wir so an. In Deutschland ist eine Beleidigung eine Straftat. Fangen wir so an. Und da kannst du vielleicht mal so ein bisschen die zivilrechtliche und die strafrechtliche Dimension von Beleidigungsäußerungen für uns Laien auf den Punkt bringen, wenn du magst.
Sag nochmal, ist das ein Literat gewesen oder hat er sich das nur angemaßt?
Der hat sich, glaube ich, nur so genannt. Das ist jetzt kein Kollege im engen Sinne.
Okay. Ja, also in der Tat, also Beleidigung ist ein Paragraph des Strafgesetzbuchs und das bedeutet, man kann da so die Staatsanwaltschaft in Bewegung setzen, die Polizei kümmert sich auch darum und am Ende kann es vom Strafgericht landen und Leute können da theoretisch sogar eine Haftstrafe bekommen. In der Regel ist aber eine Geldstrafe das Höchste, was dabei rauskommt. Also das ist kein besonders schwerwiegendes Delikt im Vergleich zu Körperverletzung oder zu Mord oder Sexualdelikten oder solchen Dingen. Aber es ist auf jeden Fall in der Liga von Straftaten. Man kann da als Betroffener mitreden, ob man möchte, dass diese Sache überhaupt von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird oder nicht. Also wenn du jetzt gesagt hättest, jetzt nicht bei dem Fall der Bedrohung, was du gerade vorgelesen hast, aber bei anderen Fällen, wenn jemand dich irgendwie unflätig beschimpft, das möchte ich gerne an mir abperlen lassen oder das möchte ich gerne persönlich regeln, dann kannst du da verhindern, dass die Staatsanwaltschaft dagegen deinen Willen, deine Ehre sozusagen verteidigt. Also ist die juristische Begründung immer. Und das ist ein bisschen anders als bei gewichtigeren Delikten. Und dann kannst du auch noch obendrein, das ist jetzt das Zivilrecht, da kannst du obendrein auch noch Schadensersatz oder Schmerzensgeld, solche Dinge versuchen zu verlangen. Das kannst du auch unabhängig von der strafrechtlichen Verfolgung. Das ist also beides möglich. Was mich aber an diesem Paragraphen oder diesem rechtlichen Instrument sehr irritiert und was mein großes Problem damit ist, ist die Unbestimmtheit. Also was eigentlich eine Beleidigung ist, wo die eigentlich anfängt, das ist ein großes Rätsel in Deutschland.
Ja. Ist ja auch nicht einfach, ne? Also es ist so abstrakt, klar, wir haben alle ein Gefühl dafür, ne? Aber was eine Beleidigung oder auch andere Sprechakte, es gibt die sogenannte Sprechakttheorie, die in der Philosophie oder in der Kommunikationstheorie auch eine Rolle spielt, die sagt, Sprechakte, also Handlungen, können auch sprachlich ausgeführt werden, Sprachhandlungen. Wir machen ja wirklich was konkret mit Sprache, ne? Das ist so ein auf John ja. Searle und Austin und andere zurückgehende Theorie aus dem 20. Jahrhundert, die, wie ich finde, auch sehr überzeugend ist, ne? Also man sagt ja manchmal so, genug geredet, jetzt wird gehandelt oder so. Und die Sprechakttheorie sagt genau das Gegenteil, dass Reden eben schon Handeln ist unter bestimmten Prämissen und dass eine Drohung ist eine Handlung, sie will etwas erreichen in der Welt, ja. Eine Beleidigung irgendwie auch oder auch ein Versprechen. Ne? Also wir haben uns jetzt hier für heute Nachmittag zum Podcast verabredet und gesagt, hey, wir treffen uns hier 14 Uhr und quatschen ein bisschen und das gilt so eine Verabredung kann man auch als ein Versprechen nehmen und dann würde man sagen, ja, dass das, wir haben beide eine normative Erwartung technisch gesprochen gehabt, dass der andere auch erscheint und hätten auch enttäuscht oder wütend oder wie auch immer verärgert sein können, wenn der andere nicht kommt oder genau, wir hätten uns gegenseitig beleidigen können nach Zivil- und Strafrecht so ungefähr, nein, im Ernst. Ja, insofern, es wird da wirklich was gemacht mit Sprache, so auf jeden Fall. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Das ist total unbestritten. Also, und es ist auch so, man kann mit Sprache auch wirklich Menschen verletzen. Also das ist, glaube ich, offensichtlich. Ja? Hat jeder schon erlebt. Mit Sarkasmus, mit Boshaftigkeit, mit Erniedrigung, mit persönlichen Anfeindungen vor Publikum kann man Menschen auch wirklich mehr Stress zufügen als mit manchen körperlichen Sachen, Handlungen. Also das ist eine Beobachtung, die ist vollkommen einleuchtend und dass deswegen auch die Frage wichtig ist, wo zieht man da die Grenze, was muss man sich gefallen lassen, ist auch richtig.
Ja.
Aber haben wir denn eine Antwort auf die Frage? Und da, weil du sagst, wir haben alle ein Gefühl dafür, was eine Beleidigung ist, ja, da hat aber jeder ein anderes Gefühl dafür. Das ist sehr, sehr subjektiv. Denn was bei mir emotionale Pein auslöst, ja, was mich irgendwie erniedrigt. Weiß denn das jemand anderes? Das ist ja auch so persönlich und so subjektiv, das weiß vielleicht auch gar niemand, wo die wunden Punkte sind. Und bei dir, ja, also was kann man dir 10 Dinge an den Kopf werfen und welche 2 oder 3 davon werden dich jetzt emotional treffen und die anderen nicht? Das ist auch ein bisschen, vielleicht verrätst du es auch niemandem. Das ist auch etwas, was sich im Laufe deines Lebens verändert und je nachdem, was für eine Situation du bist. Also kurz gesagt, das ist jetzt schwer, da so einen allgemeinen Maßstab aufzustellen, der dann bei Gericht irgendwo bereit liegt, wo dann die Richter da einfach nur reinblättern müssen und dann ist allen klar, was eine Beleidigung ist und was nicht. Sondern am Ende machen dann die Richter so Gebrauch von ihrem persönlichen Empfinden. Und dann sagen Richter, also wenn mir jemand sagen würde, du bist ja schwul, das würde mich sehr beleidigen. Und dann sagt ein anderer Richter, ja nee, Moment mal, das ist ja, was heißt denn das für ein komisches Bild von Homosexualität? Das ist doch nichts Ehrenrühriges. Was spielt denn da überhaupt für ein komisches auch für so ein ideologisches Bild da eine Rolle, so wollen wir gar nicht anfangen. Nein, im Gegenteil, das muss absolut nicht als Beleidigung bezeichnet werden. So, dann hast du eine Diskussion zwischen den Richtern, die aber vollkommen entkoppelt ist von dem, was eigentlich vielleicht bei dir emotional Sache ist. Und das kann auch gar nicht anders sein, ja, weil die Richter müssen schon auch die Maßstäbe selber definieren. Das kann nicht immer jeder Mensch selber der Gesetzgeber sein. Und vor allem ist das alles am Ende eine Wundertüte für diejenigen, die da mutmaßlich die Straftaten begehen. Denn derjenige, der sagt, du Vollpfosten oder du du Schwachkopf oder sowas. Niemand in Deutschland kann einem von vornherein eine Garantie geben, ob das dann als Beleidigung oder nicht als Beleidigung gewertet werden wird. Das ist also sehr, sehr subjektiv und abhängig davon, an welchen Richter man gerät.
Aber ist das nicht, jetzt meine Gegenrede, ist das nicht bei allerlei Geschichten so? Also, dass Richter und Richterinnen das Recht auslegen und dass sie es mit Konzepten zu tun haben, die schwammig sind, die nicht unbedingt auch juristisch zu fassen sind. Konzepte wie Wahrheit ja. haben eine erkenntnistheoretische Dimension, die ganz kompliziert ist. Auch so etwas wie Verantwortung, sei es jetzt, ich weiß nicht, Eltern für ihr Kind oder auch allgemein Menschen für andere Menschen. Was Verantwortung ist, hat eine ethische Dimension, die auch ja. nicht unbedingt eins zu eins in die Juristerei zu übertragen ist. Auch sowas, was ist eine Täuschung? Wo beginnt Betrug? Das sind doch ja. allerlei Konzepte, die ähnlich wie jetzt auch eine Beleidigung nicht 100% super konsensuell, also dass wir alle einen Konsens darüber haben, ja. ausdefiniert sind und alle Juristen der Welt sich halt, also wenn alle Juristen sich immer 100% High Five geben müssten bei allen Definitionen, dann würden wir ja nie zu irgendwelchen Urteilen und zu irgendeiner Rechtsprechung und auch nicht zu Gerechtigkeit kommen. Dann könnten wir ja nie anfangen, oder? Ist das nicht eine hohe Messlatte, die du hast?
Das stimmt und das sieht man jetzt auch in der aktuellen Debatte um Sexualstrafrecht. Die Frage, was ist freier Wille? Wann ist freier Wille erkennbar? Die ist überhaupt nicht einfach zu beantworten. Und gleichzeitig gibt es schon Unterschiede. Also was ein Diebstahl ist, darüber kann man in der Theorie natürlich dicke Bücher schreiben und wird auch gemacht von Juristen. Also wann ist da genau der Moment und was für eine Absicht ist. Aber wenn man mal ehrlich ist, in aller Regel, also bei 100 Fällen wird es also in einem Fall vielleicht mal eine Diskussion geben. Ja, ist das also in dem Moment, wo man noch im Supermarkt ist, aber noch nicht über die Kassen, den Kassenbereich hinaus mit dem, ist das dann schon Diebstahl oder nicht? Aber in 99% der Fälle mindestens ist die Sache klar und man muss auch nicht erst studiert oder irgendwie nachgelesen haben, was ein Diebstahl ist, sondern das ist relativ schon Kindern und schon Jugendlichen einleuchtend, ja. Genauso Mord und andere Dinge. Aber bei Beleidigung kannst du selbst als Erwachsener dich ganz lange eingelesen haben und ich habe es echt gemacht, ja. Du kannst also Urteile studiert haben, noch und nöcher. Und trotzdem musst du am Ende ehrlich sagen, puh, also ich weiß jetzt auch nicht. Es ist also doch am Ende Ansichtssache. Der Begriff der Ehre, die da verteidigt wird gegen verbale Angriffe, das ist so quicksilbrig, so von ideologischer Prägung abhängig. Und dann auch die Frage, was ist eine besonders harte Äußerung, was ist vielleicht sozial üblich? Da ist so viel Interpretation und so viel Kultur auch drin, dass wir da am Ende anders als bei Diebstahl und anderen Delikten wirklich eine Ungewissheit haben. Und das ist auch schon in den 90er Jahren in der Rechtswissenschaft breit diskutiert worden, ob man diesen Paragraphen eigentlich dann noch haben kann, wenn der so schwer zu definieren ist. Und es gab eigentlich auch schon mal einen Konsens, dass man den eigentlich loswerden müsste. Also wenn der Staat den nicht klar ist, den Paragraphen müsste man eigentlich streichen, haben eigentlich schon in den 90er Jahren ganz viele gesagt. Nicht, weil das Anliegen irgendwie komplett abwegig ist. Ja, klar, man ist schon irgendwo sinnvoll, dass man Leute davor beschützt, so niedergemacht zu werden. Aber wenn es uns nicht gelingt, bei allem Aufwand, den wir betreiben, mal zu definieren, was wir eigentlich erwarten von den Leuten, so dass es den Leuten auch klar ist, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, ja, dann kann man eigentlich dieses Strafgebot nicht aufrechterhalten. Das ist dann jetzt in den letzten Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil irgendwie unter der Überschrift Hass und Hetze und Hate Speech ganz neue große Sympathien gewachsen sind dafür, dass man Leute beschützt vor so verbaler Aggression. Aber eigentlich ist die Frage weiterhin ungelöst.
Werbung. An dieser Stelle eine kurze Werbung vom Sponsor dieses Podcastes, den EWS Schönau, den Stromrebellen für eine gerechte Energiezukunft. Bekannt als die Stromrebellen aus dem Schwarzwald, begann die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100% echtem Ökostrom. Unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht, sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm. So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit. Du möchtest gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahre jetzt mehr unter www.ews-schönau.de. Werbung Ende. Und nicht nur ungelöst, sondern man hat es vielleicht sogar noch stellenweise verkompliziert. Es wurden ja sogar neue Artikel oder neue Paragraphen eingeführt. Dieses verhetzende Beleidigungen heißt es meines Wissens. Also, dass dann Politiker und Politikerinnen noch besonders geschützt werden. Das ist, würdest du auch sagen, das ist ein Irrweg? Oder würdest du sagen, ich finde es einerseits auch gut und richtig, dass wir Personen des öffentlichen Lebens, dass wir denen auch das öffentliche Wirken, und das ist es ja in einer Demokratie, wir wählen Repräsentantinnen, wir wählen Menschen in Ämter, die sollen ja fürs Gemeinwohl tätig werden und bestenfalls unseren Willen vertreten im Parlament und in der Öffentlichkeit. Wir wählen die und dass wir die auch nicht in Watte packen. So, ne? Aber wer jetzt so sagt zum Beispiel, hey, du stehst in der Öffentlichkeit, du musst irgendwie doppelt und dreifach und zehnfach so viel abkönnen wie ein normaler Mensch und es geht halt um Ellbogen und so. Also eine Verrohung der politischen Kultur als Voraussetzung für die politische Kultur, das fände ich auch blöd irgendwie.
Ja. Und das ist irgendwie, gibt so zwei Gedanken, die da so gegeneinander stehen. Auf der einen Seite, die Kritik, die man an einem Politiker übt, die ist ja eigentlich der Grund, warum wir das ganze Grundrecht der Meinungsfreiheit haben. Also dafür ist das ja erfunden oder erstritten worden. Hm. Weil du dich sonst nicht trauen kannst, den Mächtigen zu widersprechen. Also es gab viele, viele Jahrhunderte, wo die Leute sich das nicht getraut haben. Dann wurde es erstritten, eben gerade wegen dieser besonderen Bedeutung von Machtkritik. Also das heißt, da sollte man vielleicht vorsichtig sein, gerade an der Stelle dann so die Meinungsfreiheit einzuschränken. Es ist auch ein Machtgefälle und Menschen, die im Machtgefälle unten stehen, die vielleicht auch nicht die Ressourcen haben und auch nicht die Zeit haben, da jetzt unheimlich lange Sätze zu formulieren, sollen schon trotzdem das Recht haben, kurz und knapp und halt mit ihren Mitteln, die sie halt haben, sprachlich und so weiter, auszurücken, dass sie was schlimm finden. Und weil das dann vielleicht manchmal gröber oder irgendwie ungehobelter rüberkommt, ist es ja nicht automatisch fieser als das, was ich zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung schreibe. Ja, ich mache da irgendwie mehr Kommas oder Semikolons oder sowas. Ja.
Auch das.
Aber ich weiß nicht, ob das dann einem Minister vielleicht sogar, also manchmal mehr ärgert, als irgendwie, dass er von irgendeinem Menschen Arschloch genannt wurde. Also das heißt, da vielleicht Vorsicht, das so automatisch so wegzutun, als sei das irgendwie nur schädlich und irgendwie, als sei das für den Diskurs sowieso nicht wichtig und da kann man ruhig drauf verzichten. Und gleichzeitig das, was du sagst, es ist schon auch was dran, dass auch Politiker vulnerable Menschen sein können und dass es sowieso Mut erfordert, in der Demokratie den Mund aufzumachen, sich hinzustellen, sich einer Wahl zu stellen, wo man ja auch verlieren kann, wo man blamiert rausgehen kann, vielleicht dann auch noch irgendwie im sozialen Nahbereich, wo man also auch dieser Niederlage später nicht ausweichen kann, weil man dann die Leute wieder trifft an der Supermarktkasse oder im Elternbeirat oder wo auch immer. Also da braucht es eh schon eine Menge Mut dazu. Und wenn du dann auch noch erlebst, dass die Leute dich irgendwie echt hart attackieren können verbal, dann kann man sich schon vorstellen, dass viele Leute dann sagen werden, also das tue ich mir jetzt nicht mehr an, dann lasse ich es halt. Und dass sich dann Leute zurückziehen, nicht alle, aber wer übrig bleibt, ist dann so eine Auslese der Abgebrühtesten. Und ob das so gesund ist, das stimmt schon auch, dass das eine wichtige Frage ist.
Ja, da gab es Leute wie Marco Wanderwitz zum Beispiel, CDU-Politiker und auch ein sehr, sehr lauter und auch inhaltlich guter Kritiker von der AfD zum Beispiel, der sich dann letzten Endes wegen dem anhaltenden Hass und den Bedrohungen gegenüber seiner Familie zurückgezogen hat, auf jeden Fall. Und wo es dann auch, wo dann die Taz, die ja vielleicht auch ab und an mal kritisch über CDU-Politiker und Politikerinnen schreibt, auch titelte, also der Artikeltitel ist Schmerzhafter Abgang eines Standhaften. Ne? Also, dass letzten Endes die Demokratie vielleicht auch ärmer wird, wenn wir Menschen aus der Politik verscheuchen mit Worten, die vielleicht auch legal sind, aber nicht desto weniger bedrohlich. Und ohne mich jetzt irgendwie mit einem Herrn Wanderwitz auf eine Ebene so stellen zu wollen oder anderen, die kriegen natürlich alle viel mehr ab und ich gehe total davon aus, dass du nicht nur Fanpost kriegst. Ich habe noch ein letztes Beispiel dabei von mir, wo ich auch dachte, das ärgert mich und wo ich dachte, das ist wahrscheinlich... ich lese das vielleicht mal vor, dann reden wir drüber. Mhm. Da schreibt mir jemand auch einen Instagram-Kommentar. Da schrieb mir jemand, du peinlicher Blue Sky-Nutzer, bete. erstmal das. Okay, das ist doch lustig. Okay,
es wird sofort vor Gericht.
Ja, ist echt, ja, wirklich sofort auf dem Marktplatz anketten. Nein, aber es wird auch weniger lustig. Du peinlicher Blue Sky-Nutzer, bete, dass wir niemals das Sagen haben. Wir werden uns an Leute wie dich erinnern. Zitat Ende. So, und da habe ich auch meine Anwältin gefragt, ist das jetzt eine Bedrohung, die ich irgendwo ich was machen kann? So kann ich ja jemanden herausfinden, weil der stellt sich ja kein Memo, der sagt ja nicht in 2 Jahren den Jan anrufen, den Jan grüßen, nochmal gucken, wie es dem Jan geht in 5 Jahren, wenn wir nach der AfD-Regierung mal gucken, wie es dem Jan so geht und dem vielleicht eine Weihnachtskarte schicken oder so. Das ist ja wahrscheinlich nicht gemeint, sondern es ist ja wirklich als Bedrohung gemeint. Aber meine Anwältin, ich hoffe, ich sehe viele Grüße an dieser Stelle, hat mir von einer Anzeige abgeraten und hat gesagt, das hätte wohl eher wenig Aussicht auf Erfolg, in der Art, wie es formuliert ist, weil so etwas wie, wir werden uns an Leute wie dich erinnern, an sich ein legaler, von der Meinungsfreiheit gedeckter Satz ist. Wie findest du das oder wie siehst du das?
Ja.
Also, du verstehst ja, dass es mich auf jeden Fall nicht nur ärgert, sondern natürlich auch einschüchtert auch in Teilen. Also ich mache weiter, keine Sorge so, aber ich lese das jetzt nicht und sage, juhu, Konfetti, ich mache eine, freue mich oder so. Das ist schon nicht so geil, solche Kommentare zu kriegen.
Ja, also bete, dass wir nicht an die Macht kommen, sonst werden wir werden uns an dich erinnern. Ja. Allein durch das Bete, dass wir nicht an die Macht kommen, ist ja klar, dass dir hier Übles droht. Insofern, ich glaube, das ist nicht sehr weit hergeholt und da gibt es auch nicht so viele Interpretationsmöglichkeiten, dass hier eine Drohung im Raum steht. Also Drohung ist definiert als das in Aussicht stellen eines empfindlichen Übels. Und das halte ich jetzt hier schon für auf der Hand liegend. Wenn es mit mir als Staatsanwalt oder als Richter zu tun hättest, ich würde hier eine Bedrohung sehen und ich finde es auch wichtig, dabei sowas dann nicht zu weichen, sowas auch vor Gericht zu bringen, damit das nicht Schule macht.
Ja, okay. Das ist total spannend. Da sehen wir wieder mal, wie sehr das Ganze auch bei juristischen Fachpersonen natürlich unterschiedliche Äußerungen, unterschiedliche Vorfälle unterschiedlich auch interpretiert werden. Und dass Sprache einfach sehr deutungsoffen ist, einerseits, aber auch in wenn man sie in ein legales System, in ein Rechtssystem, in einen Rechtsstaat fassen will, dass dann noch mehr Deutungsoffenheiten entstehen und keineswegs immer Konsens vorherrscht. In dem Fall habe ich nichts gemacht, aber auf jeden Fall an alle anderen, die mir gerne Fanpost in Anführungsstrichen schreiben, ab und an zeige ich durchaus Sachen an und auch in der Regel, es kostet mich mehr Geld, als dass es einbringt. Also ich habe schon mal Schadenersatz bekommen tatsächlich von dem Dieter, der mir schrieb hier, du wirst nur noch bedingt zur Verfügung stehen, also dem mir jetzt auf die Mappe hauen wollte, der hat dann letzten Endes auch Schadenersatz
auf
gezahlt.
Die Nuss?
Auf die Nuss, stimmt, danke sehr, auf die Nuss wollte er mir auch sehr gut aufgepasst, einen Test, ob du es... Nee, super, genau. Wollte auf die Nuss hauen und er hat sich übrigens versucht, mit Satire herauszureden. Das sei doch nur Satire gewesen. War doch gar nicht so gemeint, diese E-Mail. Ne? Also wer kennt es nicht? Man schreibt den Leuten, dass man ihnen mal satirisch auf die Nuss hauen möchte. Eine ganz, ganz normale Schriftkommunikation zwischen Erwachsenen. Aber vielleicht das ist was Lustigeres. Ein Beispiel, das wir zu Beginn schon hatten und auch eine Schriftkommunikation, nämlich der Fall Merz-Leckeier. Merz-Leckeier, ein Fall aus dem März 2026, aus diesem Jahr. Da hat ein 18-jähriger Schüler auf einer Demonstration gegen die Wehrpflicht in Berlin ein Plakat hochgehalten, auf dem Merz-Leckeier stand. Und daraufhin hat die Polizei dieses Schild beschlagnahmt und auch Ermittlungen eingeleitet, wegen des Anfangsverdachts der üblen Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens. Und da haben wir ja nicht das, wie wenn ich mit Leuten agiere und so. Ich bin ja kein gewählter Vertreter von irgendwas und habe nicht viel zu entscheiden. Man könnte sagen, dass Leute wie ich und du vielleicht eine gehobene Stellung haben, weil wir ein paar Follower haben und in die Welt hinaus kommunizieren.
Jan Leckeier.
Ey, ja, also wie gesagt, es ist eine Ostersache oder vielleicht zur Weihnachtszeit die Schokoladen, aber nee, das scheint er ja bei dem Merz nicht gemeint zu haben, ne? Und auf jeden Fall geht diese Interpretation, genau, das wäre eine komplett absurde Interpretation, wenn man dann sagen würde, ach, ich wollte ihm einfach nur, ne, es war im März 26, kurz vor Ostern, wollte ihm nur ein bisschen für Osterwünsche geben. Da wird jetzt ermittelt. Und ja. Da siehst du, wie siehst du das?
Also Merzleck-Eier ist glasklar von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist ursprünglich ein Satz gewesen auf einer Anti-Wehrpflicht-Demo. Wehrpflicht ist etwas, was ja mit Musterung einhergeht, also damit, dass fremde Leute einem in der Unterhose gucken, ob alles in Ordnung ist aus deren Sicht. Da liegt es nicht ganz fern, dass man dann dieses Thema sozusagen rhetorisch aufgreift. Außerdem ist Merz jemand, der in der Vergangenheit schon mit manchen homophoben Äußerungen aufgefallen ist. Ja, nicht zu vergessen, wie er mal über Jens Spahn gesagt hat, es sei völlig okay, wenn jemand schwul ist, solange es nicht mit Kindern und im Rahmen des Gesetzes stattfindet. Also dass das der erste Gedanke ist, den man hat, wenn man an jemanden denkt, der schwul ist, das ist schon auch übel.
Frechheit.
Also das heißt, das liegt schon jetzt nicht komplett, ist nicht an den Haaren herbeigezogen, dass dieses Thema da dass darauf angespielt wird mit dieser Parole. Und jetzt ist es natürlich inzwischen selbstreferenziell. Jetzt hat Friedrich Merz oder jedenfalls die Justiz, die da in seinem Namen auftritt, so dünnhäutig reagiert, dass allein das schon für großen Spaß sorgt, bei mir auch. Und dass es total nahe liegt, dass Leute jetzt das umso lauter rufen, um einfach den reizbaren, überreagierenden Herrn Merz da irgendwie auf die Palme zu bringen. Und auch das ist ein ganz legitimes kommunikatives Anliegen, was von der Meinungsfreiheit geschützt ist, ja, auf die Dünnhäutigkeit und Kritikunfähigkeit eines, nicht nur eines, sondern des mächtigsten Mannes der deutschen Politik anzuspielen. Also dafür haben wir die Meinungsfreiheit.
Ja, dafür ist sie da und nichtsdestoweniger, ja, gerät das in Vergessenheit oder wie kommt das denn, dass jetzt diese neue Dünnhäutigkeit, die wir auch bei Merz nicht zum ersten Mal dort sehen, sondern er stellt sich ja auch dann so dahin, ich habe den Wortlaut jetzt gerade gar nicht, aber er war, ne, niemand hat so schwer gehabt wie ich oder sowas, ne? Also dass er diese Wähle, also einerseits denkt man, und wir hatten es ja gerade schon besprochen, muss man eine gewisse Härte, einen Panzer vielleicht mitbringen in der Öffentlichkeit, in Klammern, und das finde ich auch gar nicht so gut, oder das kann man auch kritisch sehen, dass man als gepanzerter Mensch nur auftreten kann in der Öffentlichkeit. Andererseits haben wir es zu tun mit einer neuen Wehleidigkeit unseres politischen Personals, wo jemand sagt, oh nein, ich wurde angegangen und ermittelt mal.
Ja, so ist es. Also das ist ja auch in der Justiz oder bei der Polizei offenbar ja so ein Zeitgeist, dass man annimmt, das will jetzt die Leitung, das will auch die Politik, dass man da jetzt ganz penibel schon kleine Dinge verfolgt. Also es mag ja nicht immer angestoßen sein von Politikern, aber es ist ja irgendwie doch indirekt angestoßen von Politikern, weil eben der Bundestag durch seine Entscheidung in den letzten Jahren, also durch die diversen Verschärfungen, kommuniziert, wir wollen, dass da mehr passiert, dass da mehr verfolgt wird in der Praxis. Und dann gibt es nicht nur hier und da, sondern echt in der Breite eine aktive Strafverfolgung. Und dann wird irgendwie, wenn jemand sagt, Friedrich Merz ist Pinocchio, wird ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Wobei also die Anspielung darauf, dass Friedrich Merz es mit der Wahrheit nicht immer so ernst nimmt, die könnte auch von CDU-Abgeordneten kommen. Die ist jetzt nicht so originell. Und wenn jemand sagt, Merz leckt Eier, dann überlegt sich die Staatsanwaltschaft dann auch, was sie dagegen tun kann. Es hinterlässt einen ganz schlechten Eindruck, dass wenn jemand sagen würde, Jan leck Eier oder Ronin ist ein Pinocchio, ich wetten würde, dass da keine Staatsanwaltschaft sich in Bewegung setzt. Und das ist jetzt juristisch, kann man das jetzt nicht irgendwo an einem Paragraphen festmachen, aber das ist mein Eindruck der Praxis. Das ist ein ganz schlechtes Bild, was die Strafverfolgung da gerade abgibt.
Max Czolek, guter Freund von mir, der auch letztes Mal hier im Podcast zu Gast war, sagt Folgendes unter anderem, Zitat, es ist kein gutes Zeichen, wenn die Mächtigen keine Ironie mehr vertragen. Von Merz leck Eier, dem Pimmelgate 26, bis zu Deutschland verrecke, Zitat, der Umkehr des Nazi-Slogans, wie der verunsicherte, autoritäre Familienvater reagieren sie aktuell mit hilfloser Gewalt, peinlich und gefährlich, Zitat Ende, schreibt Max. Wobei jetzt Ironie ist jetzt wieder die Frage, ob das ironisch gemeint ist, die Beleidigung ist ja ernst gemeint oder die Kritik, oder ne, also ist ja keine Kritik, wenn jemand sagt, hey, sich auf eine Demo steht und stellt und ein Merz-Leck-Eier-Schild hochhält, ist die Ablehnung ja ernst erstmal. Ne?
Ja, aber gut, es ist aber natürlich schon, die Art, wie es rübergebracht wird, ist schon eine kunstvolle, sag ich mal, kann man auch ironisch nennen. Es ist ja nicht einfach nur ein sachlicher Aussagesatz, ich finde deine Wehrpflichtpolitik schlecht, aber genau das ist auch legitim, ja. Wir dürfen auch in kunstvoller Weise indirekt mit Hilfe von Bildern, von Abstraktionen, Karikaturen unsere Ablehnung ausdrücken. das ist nicht irgendwie weniger wertvoll, als wenn in der Zeitung Aussagesätze ohne Ironie stehen, die klar mit offenem Visier irgendwas kritisieren. Hm. Und mein Eindruck ist, dass da aber die, das hat Max Scholleck, finde ich, richtig auf den Punkt gebracht, dass da die Wehleidigkeit oder die Härte in der Reaktion oft umso größer ist und dass sich da so eine besondere so Unwilligkeit, sich kritisieren zu lassen, zeigt.
Pimmelgate übrigens war, für alle, die es nicht wissen, war eine Affäre, ist vielleicht ein bisschen viel, aber ein Sachverhalt, irgendwann auch ein Meme. Da ging es um den, ich nehme mal einen damaligen Hamburger Innensenator Andi Grote, und der hatte die Aussage, du bist so ein Pimmel, die auf Twitter, damals noch Twitter, fiel, zum Anlass genommen, auch wirklich eine Hausdurchsuchung durchführen zu lassen, 6 Uhr morgens. Und da würdest du wahrscheinlich auch sagen, da ist eine
Art... Völlig grotesk. Ja, was soll denn das? Also man muss auch sagen, ich habe vorhin ja gesagt, es ist sehr schwierig, was eigentlich eine Beleidigung ist, juristisch zu beantworten. Aber ich versuche einmal kurz das vorweg zu sagen, damit dann jeder sich, der uns zuhört, eine Meinung bilden kann, was von dem Fall jetzt juristisch zu halten ist. Also das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn jemand einen sachlichen Kritikpunkt hat, dann ist es schon auch in Ordnung, wenn man den pointiert, polemisch, auch irgendwie boshaft zuspitzt. Und dann muss man sich als Kritisierter dann auch eine Menge gefallen lassen. Das ist dann nicht so schnell, dass man dann von Beleidigung spricht. Wenn hingegen kein sachlicher Kritikpunkt besteht, sondern es einfach nur gegen die Person geht, ja, gegen das Aussehen von jemandem zum Beispiel, dann ist da nicht so es legitim, dass man unheimlich böse und zuspitzend wird, und dann geht die Justiz auch eher mal dazwischen und sagt, stopp, das ist als Beleidigung nicht mehr zu akzeptieren. Also das ist so das Prinzip, das leuchtet mir erstmal abstrakt ein. Und wie ist es jetzt gewesen im Fall Pimmelgate? Da war es so, der Hamburger Innensenator als Chef der Polizei, zuständig dafür, dass die Corona-Regeln alle durchgesetzt werden, hatte sich auf Twitter empört darüber, dass Leute im Schanzenviertel, also so im Weggehviertel von Hamburg, zusammentun, um auf der Straße Party zu machen, obwohl ja eigentlich Lockdown herrscht, und hat die als dämlich und sonst was bezeichnet, also hat auch ziemlich geledert. Und dann kam aber raus, dass er selber eine verbotene Party gegen die Corona-Regeln gemacht hat und da 30 Leute eingeladen hat in der Kneipe, obwohl es verboten war. Und das ist ja noch viel verwerflicher unter Infektionsgesichtspunkten. Und diese Heuchelei, als die rauskam, dann hat dann jemand auf Twitter eben geschrieben, ey du Pimmel. Also ganz klar, um das zu unterstreichen, wie heuchlerisch er das findet. Das finde ich ist ein ganz legitimer Punkt, wenn du mich fragst. Und ich finde es jetzt auch nicht völlig unverhältnismäßig zugespitzt. Aber die Polizei sah das anders. Ich weiß gar nicht, ob der Politiker selber das initiiert hat oder ob das die Polizei von sich aus gemacht hat. Die sind da jedenfalls tatsächlich hin mit 4 Beamten, ja, im Morgengrauen. 4 Menschen mit Uniform und mit Dienstwaffe stehen da vor der Tür und verlangen dann irgendwie klopf, 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 dass du aufmachst und dass du dann dein Handy rausgibst. Das ist schon eine harte Reaktion. Das ist eigentlich etwas, wo ich mir wünschen würde, dass sowas für richtige Kriminalität reserviert bleibt und nicht für zarten Spott. Weil ich meine, das Wort Pimmel ist jetzt auch, ich glaube, auf den meisten Schulhöfen ist es eher was, wo es drüber gelächelt wird.
Ja, ich glaube auch, dass du in dem Punkt bin ich da komplett bei dir. Also wir haben es in Teilen mit staatlichen Überreaktionen zu tun, die aus einer vielleicht auch Kritikunwilligkeit entsteht, und auch mit so zweierlei Maß. Der Volksverpetzer hat auch was Interessantes geschrieben, ein Beitrag auf Bluescale geht wie folgt, Zitat, wenn der Bundeskanzler ausgebuht wird, ist das eine, Zitat, Verrohung des Diskurses. Na, also hat die Regierung oder der Kanzler gesagt. Wenn man für die Kanzlerin Merkel Galgen aufstellt, ist man in Anführungsstrichen besorgter Bürger. Ne? Also eine Zitatende, eine Anspielung auf die Proteste auch von Pegida und Co., wo dann wirklich so Galgen aufgestellt worden sind, also eindeutige Exekutionsdrohungen. Dann galt man irgendwie noch euphemistisch als besorgter Bürger so irgendwie und wurde Sorgen und Nöte wurden ernst genommen so ungefähr. Aber jetzt wird eine Verrohung des Diskurses beklagt bei Buhrufen oder beim Pimmelgate oder bei Merz-Leckeier. Und das kann ich schon verstehen, dass man da Probleme hat.
Oder auch, nee, dass man ich muss da, sagen, ja. Also Verrohung des Diskurses, das ist auch wirklich total Ansichtssache. Das, was die Bundesregierung als eine Verrohung betrachtet, da möchte ich mal dagegen halten, ich finde es eine Verrohung des Diskurses, wie inzwischen von Spitzenpolitikern sogar über Flüchtlinge gesprochen wird. Das ist die Verrohung des Diskurses, ja, dass wir bei schrecklichen Gewalttaten, Aschaffenburg beispielsweise, das war Anfang 2025, also im Bundestagswahlkampf, ein einzelner Mensch begeht eine schreckliche Straftat und daraufhin wird es sofort vom damaligen Kanzlerkandidaten Merz hochgezogen zum großen Migrationsthema. Also es wird sozusagen übergestülpt über alle Migranten, die mit dieser Tat nichts zu tun haben, die, also fast alle von denen leben, ein strafrechtlich unbescholtenes Leben und versuchen zu arbeiten und einen guten Beitrag zu leisten. Das ist ja nicht irgendwie eine Sache, die wirkungslos bleibt. Das prägt das Klima, das prägt das Leben von ganz vielen Menschen. Das ist eine Verrohung. Ja? Da möchte ich mal sagen, also wird oft immer nur so einseitig von der Regierung mit dem Finger auf andere gezeigt, dass die den Diskurs irgendwie verschlechtern würden. Das sehe ich genau umgekehrt eigentlich.
Ja, oder vielen anderen Aspekten, wo die CDU ja fast schon eine AfD-Leitpolitik so in die Wege leitet oder so redet oder auch vielleicht eben bestimmte Frames, Aussagen, Metaphern übernimmt, ne? Und tatsächlich, wir werden auch sehr oft in letzter Zeit von Friedrich Merz und Co. eigentlich problematisiert und wo man, ne, wir sind zu faul, wir Bürger und Bürgerinnen, wir machen zu wenig, wir steigern, ne, also Work-Life-Balance wollen wir auch noch haben, wir wollen auch noch Freizeit haben. Mensch, Ronen, hast du nicht so viel Freizeit? Du arbeitest wahrscheinlich sehr viel, ich schätze dich, du wirkst jeden Fall sehr produktiv, aber
ich nerv jedenfalls nicht so viel im Stadtbild, ja.
Ja, genau.
Weil ich im Büro hänge.
Du könntest ein bisschen mehr machen trotzdem.
Paschas, Stadtbild, also Verrohung des Diskurses, da fällt mir also immer wieder einer ganz besonders mit auf.
Ja, das verstehe ich. Und Verrohung des Diskurses ist auch ein Stichwort. Wir haben gerade ein bisschen über Twitter geredet und wir beide kennen uns ja auch von Twitter ursprünglich, back in the day. Und Twitter ist jetzt nicht mehr Twitter, sondern ist jetzt X. Und du bist noch da. Also viele haben X verlassen, du aber nicht. Und jetzt die Frage, wieso?
Ja, das ist ja auch vorher nicht ein Laden gewesen, der einem sympathischen Inhaber gehört hat. Also das ist auch vorher waren da zwielichtige saudische oder vom Golf kommende Konglomerate teilweise daran beteiligt. Da macht man sich keine Illusionen. Twitter ist ja nicht jemand, wo ich dann irgendwie mit dem eine Beziehung eingehe, sondern das ist eine Plattform, wo ich mit Leuten wie dir eine Beziehung eingehe.
Oder mit mir ja nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr da.
Ja, aber das ist der Sinn gewesen, da unterwegs zu sein. Und ich finde schon, dass es wertvoll ist, da auch Leute zu erreichen, die weiterhin da sind. Die Alternative Blue Sky, die es jetzt gibt, die ist ein bisschen Kuschelzone. Da sind ganz viele, die so politisch mir nicht so weit entfernt von mir sind. Das hat irgendwie vielleicht einen guten Effekt auf meinen Blutdruck, aber es ist halt auch von der Effekt her, von der Wirkung her nicht so wertvoll. Weil, ja gut, dann klopft man sich auf die Schulter oder man teilt irgendwie miteinander Lesetipps. Das ist auch alles gut. Aber dass man Leute mal aus der Reserve lockt, dass man Leuten Anstöße gibt, die Dinge anders zu sehen und dann auch erträgt, wenn die dann einem entgegenhalten, wie sehr sie es anders sehen, das ist ja schon eine Sache, die nicht unwichtig ist in der Demokratie und für die ich es eigentlich auch ein bisschen mache.
Solides Jein von meiner Seite. Also erstmal danke, respektiere ich irgendwie, aber ich verstehe auch so, mit Rechten reden, mit Rechtsextremen reden oder auch mit Verschwörungsideologen, da gibt es ja auch sehr viele, in Klammern, die gibt es nicht nur auf x.com, die gibt es auf jeder großen sozialen Plattform. Ne? Also ich frage, muss man denn mit jedem reden wollen? Muss man denn jeden erreichen wollen? Und muss man Bock auf jede Gegenrede haben? Ich sagte einfach mal nein. So, ich habe da gar keinen Bock drauf, diese Leute. Und wenn ich was zum Klima poste, dann hast du da irgendwie zwei Dutzend Kommentare drunter, Klimawandel gibt's nicht und die Wissenschaftler lügen und ihr linksgrünen Spinner, haut ab. So, ne, da habe ich einfach so null Bock drauf. Oder auch diese ganze libertär-ultrarechte Schiene oder auch gar Rechtsextreme dann eben. Also, wie hältst du das denn da aus? Oder siehst du das denn wirklich als produktiven Umgang oder legitimierst du da vielleicht nicht auch, wertest durch deinen hochwertigen Content ja auch und deine guten Gedanken nicht eigentlich eine beschissene Plattform auf?
Ja, findest du, dass man eine Plattform aufwertet, indem man da, also weiß ich nicht, das ist ja auch, wenn ich jetzt, ich schreibe für die Süddeutsche Zeitung, ja, unsere Zeitung liegt auf Kiosken in ganz Deutschland aus. Werten wir denn damit diese Kioske alle auf? Weiß ich, wer da diese Kioske betreibt? Da gibt es bestimmt auch Leute, die mir mehr oder weniger sympathisch sind. Also da ist Elon Musk ist auch nur so ein Kioskbetreiber. Der hat eine Agenda, ja, der legt da auch nicht alle Zeitschriften und Zeitungen gleichermaßen fair aus. Natürlich kuratiert der auf eine Weise, die mir jetzt unsympathisch ist. Und legt er manche eher ins Schaufenster als andere. Also er hat einen Algorithmus, der manche pusht und manche nicht pusht. Aber am Ende ist er trotzdem ein Kioskbetreiber. Und es hat schon einen Wert, dass man da auch liegt, glaube ich. Meinst du denn, indem du da weggegangen bist, ist was besser geworden?
Wir haben jetzt eine kleine, gar nicht so kleine, also die konzertierte Aktion. Also wir haben als Gruppe einen kleinen Exit gemacht, also mit einigen größeren Accounts, Dunja Hayali und Anne waren dabei und ich hatte die Hoffnung und wir haben auch letztes Mal mit Max Scholk darüber gesprochen, ist immer wieder ein Thema für mich oder die Frage, welche Plattform nutze ich, was bedeutet das ethisch, politisch irgendwo zu partizipieren in einem digitalen Raum oder fern zu bleiben. Diese Frage stellt sich für mich schon immer wieder. Ich bin natürlich nicht so zu vermessen zu sagen, jetzt indem wir gegangen sind mit unseren Followern, auch wenn es jetzt nicht super wenige waren oder auch wenn wir unser Content jetzt dort nicht mehr posten, dass da jetzt, dass wir jetzt radikal dem Ganzen super viel Macht entzogen hätten. Aber natürlich verändert man etwas qualitativ, wenn man nicht mehr teilnimmt. Und wenn du und ich in eine Kneipe gehen und wir stehen am Tresen und wir trinken irgendwie ein Bierchen und kommen mit irgendwie anderen Leuten in Kontakt und quatschen dann mit denen, so wie jetzt hier wahrscheinlich einige auch zuhören und das halbwegs interessant finden, was wir so quatschen. Also stellen wir das auf Kneipenebene vor. Natürlich ist es dann ein Raum, wo man Leute kennenlernen kann, wo man in Kontakt kommt. Und natürlich ist eine Kneipe, in der du und ich, Liberonen, rumhängen, eine coolere Kneipe. Punkt. Also ist doch easy, oder nicht? Also ich finde schon, dass und klar, im Gegensatz zu einem Kiosk, der vielleicht, wo eine Zeitung oder ein Machwerk so dann, klar kann jetzt nicht, oder du schreibst Bücher, ich schreibe auch Bücher, unsere Bücher werden mit vielen Buchhandlungen ausliegen und wir würden jetzt nicht mit jedem Buchhändler in Urlaub fahren, deswegen so, weil die so nett sind und vielleicht sind noch welche dabei, die wir total doof finden von der Weltanschauung her, aber so sowas wie, wo man seine Beiträge händisch, ich nehme an, du hast keinen Assistenten, keine Assistentin, die es für dich postet, wo man händisch und selbst noch etwas
hochlädt. Einen Assistenten? Das ist ein Team von 5 Leuten. Nein, Quatsch.
Ich hab 8. Nein. Darauf arbeiten wir natürlich hin, ne, dass wir das alles per nehmen ernst.
Aber sag mal, das ist ja auch jetzt umgekehrt, ja, dass du dann anderen Leuten einen Gefallen tust oder so, oder sie ins Nachdenken bringst, ist eine Sache, aber es ist ja auch umgekehrt so, dass du ja auch selber was davon hast, wenn dich andere ins Nachdenken bringen. Also ich sag mal Rechte. Das ist nicht ausgeschlossen. Und die klugen Gedanken von dir oder von anderen kann man schon auch manchmal herausfordern. Und ich finde es eigentlich etwas, was mir schon ab und zu was bringt, wenn ich herausgefordert werde oder wenn ich auf Schwächen in meinem Argumentieren hingewiesen werde. Also es würde mir so ein bisschen, ich würde mich ein bisschen guilty fühlen, mich in Kuschelzone zurückzuziehen. Und ich glaube, dass es eigentlich fürs eigene Wachstum und für die eigene Überprüfung des eigenen Denkens gar nicht so schlecht ist, da zu bleiben.
Da bin ich bei dir inhaltlich, möchte aber den Vorwurf der Kuschelzone relativieren. Bei Blue Sky gibt es natürlich auch, da gibt es vielleicht weniger Bots und weniger Extremrechte, das schon. Aber ich bin auch auf Threads aktiv und auf Instagram, wie du, bist du auf Threads? Vielleicht auch. Auf jeden Fall, da gibt es schon. Ne? Also ich habe bluthochdrucktechnisch kriege ich schon wirklich, wirklich genug Meinungen mit und Argumente und auch Beleidigungen von Leuten, die mich fürchterlich doof finden und was ich denke, nicht sonderlich klug oder toll. Und die schreiben mir das dann auch, mal mehr oder weniger elaboriert. Und dafür reichen mir auch die anderen Plattformen, ohne jetzt X zu nutzen. Aber das ist vielleicht auch eine Sache, ne? Da ist jetzt, weiß ich nicht, das kannst du machen. Und ich finde es spannend auch zu sehen, dass du da bist. Und vielleicht können wir so ein bisschen wieder auf die vielleicht auch Grenzen der Rede zurückkommen. Und ich habe mir eine Frage notiert, die auch so ein bisschen angrenzt. Heißt demokratische Brandmauer nicht auch rechtsextreme Rede irgendwie so ein bisschen einzuschränken und zu unterbinden? Also sei es auf einer Plattform oder sei es in einem Rechtsstaat. Also wenn wir wirklich an extremistische Rede denken, an das, was ein Björn Höcke gerne am liebsten noch sagen würde, wenn er, oder es werden ja auch allerlei Straftaten auf x.com und so, eine Volksverhetzung, Beleidigung, der wird ja allerlei rausgehauen, was Straftat ist und so, ne? Oder Gewaltaufrufe, wo eigentlich der deutsche Staat gerne ermitteln würde und dann sagt dann jemand wie Elon Musk, Pustekuchen, von mir kriegt ihr keine IP. So, ne? Also ist es nicht auch Teil eines wehrhaften Staates, etwas gegen solche Äußerungen tun zu können, aus deiner Sicht?
Aber jetzt muss man unterscheiden. Also Bedrohung haben wir ja gerade schon gesagt. Ja, logisch. Gegen Bedrohung muss man was machen. Darf man auf keinen Fall stehen lassen. Aber jetzt, wenn du fragst nach rechtsextremer Rede, das ist ja nicht zwingend dasselbe. Ja, wenn einer einfach ein Programm bewirbt. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel an Thilo Sarrazin, der 2011 fortfolgende ja so Millionen von Büchern verkauft hat.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das alles rechtsextrem ist, aber es ist auf jeden Fall ziemlich triefend von Rassismus.
Mhm.
Sollte man sowas verbieten im Namen von Werft der Demokratie? Ich finde nicht. Es ist auch nicht verboten. Also wir haben also auch eine Freiheit dafür, dass Leute sagen können, sie finden das Grundgesetz nicht gut. Sie finden eine Monarchie besser. Also solange sowas nur geäußert wird, ist das schon etwas, was auch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und was ich auch gerne weiterhin ja so beibehalten möchte, weil ich es ja ganz gut finde, zu wissen, wie die Leute um mich herum ticken. Also ich finde schon wichtig, ich wäre froh, wenn Leute weniger rassistisch ticken würden, aber da, wo Leute rassistische Ressentiments hegen, ist es schon besser, wenn man weiß das und man weiß auch, wie die Leute ticken, warum die so denken, wie sie denken, was ihre Gedanken, wie sie es herleiten, weil man dann auch eine Chance hat, da irgendwie reinzugehen. Also das heißt, oder die NPD, ja, die jetzt die Heimat heißt, die haben ja seit ganz langer Zeit diese Aufkleber Todesstrafe für Kinderschänder. Das ist eine Forderung, die ganz klar unserem Grundgesetz widerspricht. Und trotzdem darf man sowas aufkleben. Das ist nicht deswegen schon verboten, weil es gegen das Grundgesetz verstößt. Nee, die Grenze ist da, wo es in Gewalt umschlägt, wo Leute versuchen, ihre Meinung durchzusetzen mit illegitimen Mitteln. Nur eine Meinung zu äußern, die empörend ist. Und das ist ja auch oft Ansichtssache, wo genau es beginnt, empörend zu werden. Das kann doch nicht Grund genug sein, dass man da mit der staatlichen Härte, da mit der Knute reingeht.
Also lieber das sichtbare Messer als die Faust in der Tasche.
Also wir machen uns keine Illusionen, dass wir umgeben sind von Menschen, die Ressentiments hegen, dass das Teil der Gesellschaft ist. Und ich glaube, die Herausforderung ist ja, das nicht einfach so bleiben zu lassen, da was dagegen zu tun. Und dafür ist halt die Voraussetzung, dass du weißt, wie die Leute ticken, wie sie zu ihren Auffassungen kommen. Und dass du ihnen auch erstmal zuhörst, ja. Kubitschek zum Beispiel, einer der Vordenker der neuen Rechten, führt das länglich aus. Und das ist schon gut, sich das mal anzuhören, zu verstehen, warum diese Argumentation so gut verfängt, warum das so eine Breitenwirkung hat. Um sich dann Gedanken zu machen, was kann da für eine Rhetorik in Frage kommen, mit der man dagegenhalten kann? Und was kann man sich komplett schenken? Was bringt eh nichts? Also das besser anhören und irgendwie reflektieren, als nach der Polizei rufen, sofort so ein Gerede muss man gleich verbieten. Dadurch verschwinden die Leute ja nicht. Dadurch verschwinden auch die Meinungen nicht. Das wäre auch so ein bisschen naiv zu glauben, dass man dann das Problem damit schon lösen würde.
Ja, Sorgen macht es mir dort, wo diese Meinungen halt, ja, also klar, wir haben die eindeutigen Gewaltdrohungen, ich hau dir auf die Nuss und so weiter, aber auch ganz viel, was so aus der Verschwörungsideologischen kommt, was oft von aufhetzender Rede, aufstachelnder Rede, da ist ja ganz viel auch eben Gewaltdrohungen zwischen den Zeilen drin, ähnlich wie in einem, dich merken wir uns und so, ne? Also man kann ja auch so, oder wie ein Elon Musk dann auch so Aufrufe teilt von Rechtsextremen, dann in anderen Ländern und sagt, ja, da müsst ihr was tun, genau, jetzt hier so quasi auf die Barrikaden so, auf die rechtsextremen Barrikaden so, ne, dass man kann, es gibt ja ganz viele Art, zu etwas aufzurufen durch die Blume und so, ne, und da verstehe ich schon, wenn man sagt, dass da wird doch Gewalt eigentlich der rote Teppich ausgerollt, ohne dass man direkt so Gewalt aufruft. Aber ja, schwierig. Eine Sache noch vielleicht aus den USA, die ich ganz spannend fand, jetzt bevor wir auch langsam schließen, war und die ganze Sache um freie Rede oder auch die Meinungsfreiheitsdebatte in den USA und wo sie so ein bisschen auch verlogen wird oder auch interessant, erstmal sagen wir neutral, erstmal interessant, da gab es jetzt immer mehr Fälle von Menschen, die zum Teil entlassen worden sind, weil sie sich nach der Ermordung von Charlie Kirk, dem, ja, manche sagen rechtsextremen, auf jeden Fall rechtsradikalen, ultrarechten Influencer, der ja letztes Jahr ermordet worden ist, spöttisch geäußert haben. Da wurden dann ganz viele Menschen entlassen, also Lehrer, Angestellte, Beamte und auch die Regierung hat dazu aufgerufen, solche Fälle letzten Endes auch zu melden. Das ist auch ganz geil. Die J.D. Vance, Donald Trump-Regierung, macht einen auf Meinungsfreiheit, aber gibt dann quasi, meldet euch, wenn Leute was Böses über unseren Charlie sagen. Da haben sich jetzt ganz viele Leute juristisch gegen gewehrt, unter anderem eine Tamar Sherinian, die an der University of Tennessee eine Professorin war, gefeuert wurde und letzten Endes gab es jetzt 1,9 Millionen Dollar Schmerzensgeld, um das Ganze wieder auszusortieren und weil eben ihre Entlassung wegen eines Kirk-kritischen Kommentars auf Facebook nicht rechtens war. Wie siehst du sowas? Sind das auch normale rechtsstaatliche Prozesse einfach oder siehst du nicht auch eine gewisse Verlogenheit in diese Trump-J.D. Vance-Nummer und deren vermeintlicher Liebe zur Meinungsfreiheit?
Also Charlie Kirk, kritische Äußerungen, die muss man auf jeden Fall angstfrei tätigen dürfen. Aber wenn es darum geht, dass man Applaus spendet für einen Mord, der gerade stattgefunden hat und also sozusagen sich nicht klammheimlich, sondern schamlos drüber freut, auch noch vor Publikum, dann ist das schon was eine Grenze auch nach deutschem Recht überschreiten würde. Das setzt ja Anreize für andere Leute, es dem Mörder gleich zu tun. Das motiviert ja Leute zu mehr Gewalt. Und da gibt es also auch aus meiner Sicht zu Recht auch in Deutschland Gesetze, die das stoppen sollen. Das wäre jetzt also, man muss die Fälle dann sich genau anschauen, aber das wäre aus meiner Sicht jetzt nicht ein Beispiel dafür, dass da in den USA unbedingt da Leute mundtot gemacht werden, sondern das ist eine Form von Policing, die ich schon richtig finde.
Also man müsste von Fall zu Fall genau gucken, in welcher Wortwahl, damit da kein Missverständnis aufkommt. Auch ich bin dagegen, einen Mord und Gewalt zu zelebrieren und ich bin nicht dafür, dass man politische Gegner umbringen sollte und ich bin auch nicht dafür, dass man so etwas laut oder überhaupt sagen sollte, weil das ja genau diese Rede ist, die der Gewalt den roten Teppich ausrollt, wie ich gerade eben meinte. Das denke ich eben auch, aber ich sehe da so eine gewisse Doppelmoral am Werk, einfach dass die US-Amerikaner sich da manchmal so erheben und sagen, ja, aber wir haben Freedom of Speech und bei uns ist das so, ne, the land of the free und wir dürfen sagen, was wir wollen. Und auch bei dir spielt das ja so ein bisschen eine Rolle, dass du auch so ein bisschen argumentierst, zumindest J.D. Vance hätte vielleicht eventuell einen Punkt gehabt, als er bei der Münchner Sicherheitskonferenz moniert, dass unsere Meinungsfreiheit sich auf dem Rückzug befindet. Oder wie siehst du das?
Ja, also J.D. Vance ist nun wirklich der allerletzte, von dem man sich belehren lassen möchte über Meinungsfreiheit oder Grundrechte überhaupt. Ja, das ist jemand, der im eigenen Land Journalisten wegmobbt, wenn sie irgendwie Witze über das Ego des Präsidenten machen. Ja. Oder wenn sie diesen Quatsch nicht mitmachen wollen, Gulf of America zu schreiben, für den Golf von Mexiko. Ja. Aber das nur weil das so jemand sagt, ist nicht automatisch das Gegenteil richtig. Also das ist schon eine Beobachtung, die nicht nur Rechtspopulisten in den USA machen, sondern auch Linksliberale, dass aus amerikanischer Sicht in Europa manches befremdlich wirkt. Ja, wenn wir hierzulande Razzien haben, Aktionstage der Polizei, wo dann hunderte von Leute morgens um 6 Besuch bekommen von der Polizei, teilweise, weil sie irgendwie einen Politiker Pimmel genannt haben oder Schwachkopf, wie im Fall von Robert Habeck, also noch harmloser als Pimmel. Ja, da ist was im Argen, das sehe ich schon so und wäre auch falsch, glaube ich, oder wäre so ein ganz kindischer Reflex, sich dazu zu überlegen, auf wessen Seite stehe ich, ja, auf J.D. Vance oder auf der europäischen Seite und dann bin ich so lokalpatriotisch. Nee, ich glaube, die erwachsene Perspektive ist, sich da zurückzulehnen und zu sagen, ey, ich kritisiere beides. Ich kritisiere das, was in den USA in Sachen Meinungsfreiheit schiefläuft und da fällt mir sehr, sehr viel ein. Aber das, was in Europa in Sachen Meinungsfreiheit schiefläuft, auch an den Campussen, an den Unis, im Umgang mit Demonstrationen im Übrigen, das kritisiere ich deswegen nicht weniger.
Ja, das klingt sehr differenziert und du differenzierst auch sehr in deinem Buch zum Thema Meinungsfreiheit, das im Berlin Verlag erschienen ist. Es heißt Meinungsfreiheit, wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken und wie wir es verteidigen. Und ihr könnt übrigens ein Exemplar von Rohns Buch gewinnen, indem ihr diese Podcast-Folge teilt in den sozialen Netzwerken, idealerweise so, dass ich oder wir es mitbekommen und dann verlosen und schicken wir euch sehr gerne ein Buch im Anschluss. Ich habe als Rauswurffrage, lieber Ronen, immer so eine Frage, wo ich meine Gäste frage, gibt es irgendwas an Empfehlungen, an Tipps, Podcasts, Bücher, irgendwas, was begeistert dich momentan? Gibt es irgendwen, wo du sagst, der oder die macht was Cooles? Willst du jemanden grüßen? Wessen Arbeit sollte mehr Support erfahren? Hast du da irgendwas gerade, wo du sagst, ja, hier gerne an die Hörerinnen und Hörer, check doch mal XY aus?
Also es ist ja Sommer Und wer mal ein bisschen sich so flüchten möchte in ganz andere Gedanken und in eine ganz abgedrehte Form von Literatur, da kann ich was empfehlen, was ich neulich gelesen habe, was mich wirklich von den Socken gehauen hat. Ein Roman von einem französischen Autor namens Hervé Le Tellier. Und das Buch heißt Anomalie. Gibt's auch auf, also ich habe es auf Deutsch gelesen. Anomalie, ich will nicht zu viel verraten. Es beginnt damit, dass ein Flugzeug in einen Sturm reinfliegt, in ein Gewitter. Und dann kommt es irgendwie unbeschadet raus und landet. Und dann, als es dann am Boden ankommt, stellt sich raus, es war vor 3 Monaten ist dasselbe Flugzeug schon mal gelandet. Und jetzt hat man 2 Flugzeuge, die also wie so durch einen Kopierer 1:1 kopiert worden sind und auch mit denselben Menschen. Und was das dann für philosophische und gesellschaftliche Fragen aufwirft bei all diesen einzelnen Menschen, was bedeutet das für mich, dass ich jetzt einen Klon habe oder dass ich gar nicht weiß, wer ist der Klon? Bin ich jetzt das Original oder nicht? Super Buch und auch eine gute Gelegenheit, mal auf andere Gedanken zu kommen im Sommer.
Mega guter Tipp auch an mich. Ich mache im August auch ein bisschen Urlaub und habe auch leider die Tendenz, sonst zu viel Arbeitszeug einzupacken. Und dann sitzt du da im Urlaub und regst dich dann auch wieder über Politik oder Merz oder Trump auf. Und deswegen nehme ich das super gut als Tipp auch an mich direkt und nehme das mit. Das klingt super spannend und ich mag auch diese übernatürlichen oder Gedankenexperiment Akte X-igen, Fringe-mäßigen Sachen. Deswegen bin ich
da. Und ist auch noch großartig geschrieben, also obendrein. Cool. Das ist also, jedes Kapitel hat so eine andere literarische Form. Das ist auch sehr abgedreht. Und das könnte alles irgendwie krampfig wirken, ist aber null krampfig, sondern es ist wirklich hohe, hohe Kunst, macht total Spaß.
Cool, danke für den Tipp und falls ihr jetzt dachtet, das war doch total spannend, was der Rohan so erzählt hat, dann folgt ihm doch rein, gerne auf Instagram, auf Blue Sky, auf, ja, wenn ihr es auch wollt, vielleicht auch auf der Plattform, deren Namen wir jetzt hier nicht weiter nennen, aber vor allen Dingen kauft sein Buch, wenn ihr Lust habt. Hast du noch irgendeinen Kanal, den wir vergessen haben, irgendwas, wo du gerne sagst, schau doch mal vorbei oder?
Ja, ich habe einen Podcast bei der Süddeutschen Zeitung, der heißt Ist das gerecht? Der kommt alle 2 Wochen und ist dann immer 2 Wochen lang ohne Paywall, also man muss kein Abonnent, keine Abonnentin sein. Alle sind willkommen und ja, wir reden über Fragen der Gerechtigkeit mit politischen Gästen, mit Gästen aus der Wissenschaft, aus ganz verschiedenen Bereichen.
Ausgezeichnet. Also was zum Lesen, was zum Hören, was zum Posten und wie auch immer. Ich freue mich total, dass du am Start warst. Das war ein richtig gutes Gespräch. Wir sind natürlich wie immer eisbergmäßig nur an die Spitze des Ganzen gekommen, aber ich glaube, wir konnten euch auf die ein oder andere, ja, auf die Schneise, auf den einen oder anderen Impuls bringen und so ein bisschen ist das Ganze auch eine Einladung zum Weiterdenken. Also schreibt uns auch gerne, was ihr denkt, in die Kommentare unter, sei es bei Steady, sei es bei Blue Sky, bei Threads. Ich poste das Ganze überall. Es wird auch Zitate auf Instagram geben. Ihr könnt meinen Newsletter abonnieren, falls ihr Gespräche wie heute als mitunter als Erste im Postfach haben wollt. Das würde mich freuen. Und ihr könnt auch bei Steady supporten, falls ihr mit ein paar Euronen die Entstehung und die Produktion und die Recherche und die Nachbereitung solcher Gespräche unterstützen wollt. Ja, ich bin Jens Gutlarek und ich bin vor allen Dingen dankbar und ich bin erschöpft und ich verabschiede mich für diesen Nachmittag und Ron, danke, dass
du da warst. Danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Ja, Mann, total. Also, Gruß an alle.
Bis bald, alles Gute, ciao.
Ciao.